Triple Double, der NBA Talk. Mit dem Basketball-Experten Felix Amrain. Jede Woche neu auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Triple Double, dem NBA-Magazin hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Felix Amrain und ich bin wie immer nicht alleine, sondern habe die vertraute Stimme von Lars Kieler an meiner Seite. Hallo Lars.
Hallo Felix.
Ja Lars, wir wollen heute natürlich aus deutscher Sicht besonders bitter auf die Boston Celtics schauen. Da hat sich Daniel Theis verletzt. Es war das Saison aus. Leider für ihn, muss man sagen, in seiner Rookie-Saison, die ja so stark war, die so von den wenigsten erwartet wurden. Wir haben vor ein paar Wochen schon mal darüber gesprochen und wollen allgemein noch mal ein bisschen auf die Boston Celtics schauen, die sich aktuell mehr Richtung Playoffs schleppen, als da wirklich hinzuspazieren. Und dann wollen wir so ein bisschen den Blick auch einfach mal über die Liga schweifen lassen. Wie sieht's aus im MVP-Rennen? Hat denn irgendjemand eine Chance gegen James Harden? Wie sieht's aus in der Liga im Allgemeinen? Wie verhält sich's mit dem Tanking der einzelnen Teams? Dirk Nowitzki und Mark Cuban sind da so ein bisschen aneinander geraten. Die Liga und die Chicago Bulls sind aneinander geraten. Und die Memphis Grizzlies setzen dem Ganzen so ein bisschen die Krone auf, verlieren einfach jedes Spiel kackend dreist. Das soll heute Thema bei uns sein in der halben Stunde Triple-Double. Aber anfangen, wie gesagt, Lars, wollen wir mit der nächsten bitteren Verletzungsmeldung. Und das zieht sich leider durch die komplette Saison. Und sie ist wieder bei den Boston Celtics. Es ging damals ja los mit Gordon Hayward nach wenigen Minuten und jetzt stehen wir kurz vor den Playoffs und es hört einfach nicht auf. Dieses Mal dann, wie gesagt, Daniel Theis und man ging zunächst davon aus, dass es sich einfach nur um einen Knie-zu-Knie-Kontakt quasi handelte, der etwas schmerzhafteren Art. Dann gab es das MRT und dann musste man feststellen, dass der Meniskus gerissen ist und dann hieß es wahrscheinliche Saison aus und das wahrscheinlich beruhte lediglich darauf, dass man sich noch nicht entschieden hatte, mit welcher Behandlungsmethode man das angehen möchte, aber da geht niemand mehr davon aus, dass Theis in dieser Saison noch zurückkehren wird.
Ja, du hast es schon angesprochen, man hat sich letztendlich für eine Operation entschieden. Dadurch ist es so, dass er in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen wird. Ich denke, es ist insofern für die persönliche Entwicklung von Theis sehr schade, dass er nicht die Möglichkeit hat, sich in den Playoffs zu zeigen. Ich denke, dass er in der Regular Season schon sehr viel zugelernt hat, aber dass es nochmal ein riesiger Unterschied ist für die persönliche Entwicklung, ob du gegen Laufkundschaft spielst oder ob du in den Eastern Conference Finals spielst. Und von daher ist es doppelt schade für die Boston Celtics, aber auch für Theis.
Ja, Laufkundschaft finde ich sehr schön. Daniel Theis ist ja wirklich fester Rollenspieler im Kader der Boston Celtics, hat fast 15 Minuten pro Spiel bekommen, hat seine Rolle in der NBA, ja, ich will jetzt nicht sagen problemlos, aber beinahe ohne Mühe gefunden. Terry Rozier hat ihn jetzt vor ein paar Tagen mal gelobt, hat über Daniel Theis gesagt, ich kann mir schon vorstellen, dass es nicht einfach war, aus Europa hierher zu kommen, aber er hatte das wie ein Schwamm alles aufgesaugt und hat das Beste daraus gemacht. Wie gesagt, 15 Minuten, absolut fester Bestandteil dieser Mannschaft, hat 5 Punkte im Schnitt pro Spiel aufgelegt, hat sich 4 Rebounds pro Spiel geschnappt und hat tatsächlich auch defensiv schon einen sehr, sehr großen Einfluss gehabt, was ja mitunter gerade für europäische Spieler vielleicht das Schwierigste ist.
Ja, das ist absolut richtig. Ich denke, dass es auch ein bisschen mit seinem Headcoach zu tun hat, dem man in den letzten Jahren schon häufig nachgesagt hat, dass er extrem gute Qualitäten bei der Spielerentwicklung hat. Und ich denke, dass Theis da auch ein gutes Beispiel ist. Für die Boston Celtics könnte die Situation noch deutlich schlimmer sein. Hätten sie sich nämlich nicht vor rund 2,5 Wochen dafür entschieden, Greg Monroe zu verpflichten, dann hätten sie schon leichte Personalnot auf der Center-Position. So ist es jetzt aktuell, dass sie höchstwahrscheinlich, denke ich, Baines dann in die Starting Five nehmen und dass er dann auch dort sehr viel Spielzeit sieht und dass Greg Monroe von der Bank kommt. Jedoch ist das Problem bei Greg Monroe allerdings noch, dass er sich aktuell noch gar nicht so eingefunden hat. Deswegen ist es die Boston Celtics ganz wichtig, Greg Monroe jetzt da rechtzeitig für die Playoffs perfekt zu integrieren.
Ja, Aaron Baines ja jetzt auch schon im letzten Spiel, in dem sich eben Daniel Theis verletzt hat, der Starter für die Boston Celtics gewesen, weil eben auch Al Horford jetzt krank war. Also das Lazarett der Boston Celtics ist aktuell gefühlt größer, als die Bank lang ist. Greg Monroe war ja so ein bisschen als Bedrohung vielleicht auch für die Spielzeit von Daniel Theis gesehen worden. Hat sich dann letzten Endes noch nicht so herausgestellt. Daniel Theis ja hat auch in seiner Kolumne bei Spox dann da überhaupt kein negatives Wort über ihn verloren, hat gesagt, nein, ganz im Gegenteil, er freut sich, dass Monroe zur Mannschaft gestoßen ist, das macht sie flexibler, das eröffnet ihm, also Daniel Theis, die Möglichkeit, auch auf der 4 zu spielen und nicht auf der 5. Ja, es schien so, als könnten Daniel Theis und Craig Monroe jetzt koexistieren. Jetzt kommt es natürlich mehr auf den neu verpflichteten Center der Boston Celtics an, du hast es angesprochen, aber, und dann wollen wir vielleicht den Bogen gleich noch ein bisschen weiterschlagen. Es kommt aktuell sowieso auf ganz viele Spieler an, die lange Zeit zwar ihre Rolle im Kader der Boston Celtics hatten oder zumindest größtenteils ihre Rolle hatten, aber bei weitem nicht so groß. Ich hatte Terry Rozier schon mal angesprochen, der jetzt vor kurzem ja sogar das erste Mal dann starten durfte. Gegen die New York Knicks war das der Fall, da direkt dann damals Triple-Double aufgelegt hatte. Jetzt hat sich, der ist einer, der jetzt unter anderem zum Beispiel in die Bresche springen muss, weil eben Kyrie Irving sich jetzt auch wieder neuerlich am Knie verletzt hat. Bei ihm ist es das rechte, nicht das linke, wie bei Daniel Theis. Da ist eine Sehne entzündet. Da ist im Moment auch offen, wann er zurückkommt. Gegen die Washington Wizards wird er auf jeden Fall aussetzen. Marcus Smart, der vermeintliche Backup, der hat sich irgendwie am Daumen verletzt, weil er da doof draufgefallen ist, fällt damit auch aus. Scary Terry, Terry Rozier jetzt auf einmal in einer Position, wo er viel, viel mehr leisten muss, wo er auch viel mehr leistet in den letzten Wochen. Aber das ist natürlich alles nicht im Interesse der Boston Celtics, dass du ständig die Mannschaft umstellen musst. So gut es der Entwicklung der jungen Spieler tut, aber das ist sicherlich nicht die Vorbereitung, mit der du in die letzten Spiele vor den Playoffs gehen möchtest.
Ja, das ist absolut so. Ich denke, wir müssen dann halt auch noch über Gordon Hayward sprechen. Gordon Hayward war für die Saison auch in der Starting Five eingeplant, aber letztendlich hat er sich sehr früh verletzt und so zieht sich diese Umgestaltung in der Starting Five jetzt quasi schon über mehrere Monate hinweg. Deswegen fällt es mir da sehr schwer, ein Urteil zu fällen, wie die Mannschaft diese Ausfälle kompensieren kann. Ich denke, dass man aber trotzdem beim Beispiel Terry Rozier ja vielleicht noch sagen sollte, dass er aktuell 10,6 Punkte auflegt, was für seine Spielzeit, die er in der offenen Saison bekommen hat, die halt, wie du schon gesagt hast, von der Bank war, auf jeden Fall ein sehr akzeptabler Wert ist.
Ja, es gibt einen sehr interessanten ESPN-Artikel über Terry Rozier von Chris Fosberg, in dem nochmal eine Statistik ausgegraben wurde. In den letzten 16 Spielen von Terry Rozier hat er übrigens deutlich mehr Punkte aufgelegt. 15,4, in den 51 Spielen davor 9,1. Also hat in den letzten Spielen einen richtig großen Schritt nach vorne gemacht, hat seine Dreierquote um über 10% gesteigert. Und Terry Rozier ja auf jeden Fall jemand, auf den die Liga auch aufmerksam geworden ist. Ist neulich von Chris Paul richtig über den grünen Klee gelobt worden. Hat gesagt, wenn der so weiterarbeitet, dann wird das jemand, über den die Liga lange sprechen wird, weil er auf beiden Seiten des Feldes unglaublich präsent ist. Also insofern natürlich Rozier jetzt jemand, der sicherlich auch davon profitiert, dass es bei Boston eben diese Probleme gibt. In Summe natürlich trotzdem ein großes Problem. Und man darf natürlich nicht vergessen, aktuell stehen sie völlig ungefährdet auf Platz 2. Das liegt ja aber auch einfach nur daran, dass dahinter keiner so richtig Druck aufbauen kann. Während Toronto jetzt mittlerweile vorne, behaupte ich einfach mal, den Nummer 1 Seed sicher hat. Aber die Boston Celtics profitieren natürlich bei ihrer unfassbar guten Bilanz immer noch von diesem Saisonstart, den ja damals keiner so erwartet hat.
Also ich denke, dass der Saisonstart, wie du schon gesagt hast, auf jeden Fall gar nicht das war, was man erwartet hat, weil die Vorzeichen einfach so plötzlich sich vom Positiv ins Negative gewandelt haben, dass man davon ausgehen konnte, dass die Mannschaft, die ja dann doch auf einigen Positionen umgestaltet wurde, gar nicht richtig weiß, wie sie das auch von der Chemie im Lockerroom alles auffangen soll. Aber es spricht halt auch für die Stimmung der Franchise, fürs Trainerteam, wenn sie sowas sehr schnell wieder kompensieren können.
Ja, die Bilanz der Boston Celtics jetzt im Jahr 2018, nämlich nur noch knapp positiv, nur 5 Spiele im Plus, nur in Anführungsstrichen. Wir werden ja dann noch über Teams sprechen, die vielleicht gerne mal 5 Spiele im Plus wären. Aber nichtsdestotrotz humpeln sie halt so ein bisschen Richtung Playoffs. Ich habe es jetzt schon angesprochen, Platz 2 scheint völlig sicher. Da wird nicht mehr viel dran zu rütteln sein. Wie sehr werden die Boston Celtics jetzt einfach hoffen, dass sie nicht in der Hälfte des Baumes landen, wo die Cleveland Cavaliers landen?
Ich denke, dass sie sich nicht nur auf die Cleveland Cavaliers konzentrieren werden, also dass sie versuchen oder darauf hoffen werden, dass sie auf die möglichst spät treffen. Ich denke, dass es da auch ein paar andere Teams gibt, die sie nach Möglichkeit erst in den Conference Finals treffen wollen. Zum Beispiel die Washington Wizards, die ja auch über eine sehr potente Offensive verfügen. Und ich denke, das hat damit zu tun, dass sie ein Team sind, was in der Defensive ligaweit auf jeden Fall zu den Besten gehört. Aber in der Offensive haben sie aktuell noch große Schwierigkeiten. Und da bereitet es mir dann ein bisschen Kopfschmerzen, wenn Kyrie Irving jetzt hin und wieder dann wohl doch mal kürzer treten muss, beziehungsweise seine Belastungssteuerung ein bisschen ändern muss, weil aktuell ist Kyrie Irving der Schlüsselstein in der Offensive und die Boston Celtics können sich nicht mal erlauben, dass er eine einzige Playoff-Partie verpasst, weil ich den anderen Offensivkräften, Jaylen Brown, Tatum, nicht zutrauen kann, dass sie die Rolle von Irving ansatzweise nur erfüllen können.
Ja, ich sehe es auch so ein bisschen kritisch, wenn sie auf Philadelphia sofort in Runde 1 treffen sollten, könnte ich mir auch ein sehr, sehr schwieriges Matchup vorstellen, weil sie gerade mit Joel Embiid, glaube ich, große Probleme hätten. Aber es ist natürlich, ich glaube, da sind wir uns einig, so, dass die Boston Celtics hoffen werden, wenn man auf die Cleveland Cavaliers trifft, dass es dann erst in den Conference Finals so sein sollte. Weil man stelle sich mal vor, sie treffen, es ist ja schon fast egal, auf wen in Runde 1, aber von mir aus eben Philadelphia, dann treffen sie in Runde 2 auf die Cleveland Cavaliers und dann treffen sie, wenn sie die tatsächlich besiegen sollten, in Runde 3 wahrscheinlich auf die Toronto Raptors. Also wenn du es dann in die Finals schaffst, dann hast du es aber auch irgendwie verdient. Insofern, ja, mal gucken, wie dann der Osten am Ende aussieht. Ich bin gespannt. Die Boston Celtics sind auf jeden Fall eines der beiden Teams, die sich schon im Osten für die Playoffs qualifiziert haben. Dahinter kämpfen, ja, streng genommen einfach 6 Teams um die Plätze 3 bis 8. Detroit mittlerweile abgeschlagen, hat keine wirklich realistischen Aussichten mehr darauf, noch ins Playoff-Rennen einzugreifen. Raus sind definitiv die Brooklyn Nets, die Orlando Magic und die Atlanta Hawks im Osten. Und wir werden dann gleich auch mal auf den Westen schauen, werden da natürlich dann auch über den potenziellen MVP dieser Saison sprechen, denn da winkt ja James Harden nicht nur mit dem Bart, sondern ganz doll mit der Fahne, auf der schon groß MVP steht. Das gleich hier bei Triple Double auf meinsportradio.de.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, 4-mal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte. Davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Verstand trifft Schlagkraft. Schachboxen. Die Offenbarung der Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit. Der Intellectual Fight Club 10. Am 16. März ab 20 Uhr. Live aus dem Festsaal Kreuzberg in Berlin. Live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Rugby. Deutschland gegen Russland mit Andreas Thies. Am 18. März ab 12.55 Uhr. Live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Je länger eine NBA-Saison dauert, desto konkreter wird die Diskussion darüber, wer denn nun der legitime MVP, also Most Valuable Player der Saison werden sollte. Und darüber wollen wir uns natürlich auch unterhalten, denn viele Spiele sind es nicht mehr. Beinahe jede Mannschaft ist jetzt mit knapp 70 Spielen ausgestattet. Damit ist quasi der Großteil der Saison gespielt und dann kann man sich auch mal ein realistisches Bild davon machen, Lars. Es gibt natürlich einen Spieler, der so ein bisschen über allen thront und dahinter gibt es dann gefühlt ein großes Potpourri aus verschiedensten Spielern, verschiedener Mannschaften, verschiedener Spielertypen auch, die so ein bisschen an diesem Thron sägen, aber man hat nicht den Eindruck, dass sie ihn wirklich zu Fall bringen können und derjenige, der da drauf sitzt, das ist James Harden.
Ja, James Harden spielt seit Beginn dieser Saison eine sehr beeindruckende Saison. Für mich kommt es nicht wirklich überraschend, weil wenn wir uns das MVP-Race des letzten Jahres anschauen, dann sehen wir, dass James Harden ähnlich gute Zahlen, meine ich, hatte wie in der laufenden Saison, aber dass der einzige Grund war, warum er nicht MVP wurde, nämlich der ist, dass Russell Westbrook noch wesentlich besser war. Und insofern nur besser, weil es, ich meine, 0,8 Assists pro Spiel war, irgend so etwas in dieser Größenordnung. Und weil die Oklahoma City Thunder auch zum Ende der Saison so gespielt haben, dass sie ganz gezielt erreichen wollten, dass Russell Westbrook das Triple-Double im Durchschnitt erreicht, um dadurch dann seine MVP-Trophäe in Anspruch zu nehmen. Von daher macht James Harden ein Stück weit das, was er letzte Saison gemacht hat, mit Chris Paul an seiner Seite, sieht das dann natürlich alles nochmal wesentlich, wesentlich spektakulärer auch aus.
Ja, du hast es angesprochen, letztes Jahr schon dieses enge Rennen zwischen Russell Westbrook und James Harden, aber daneben Russell Westbrook mit dieser historischen Leistung, das Triple-Double im Average zu schaffen mit 41 Triple-Doubles in 82 Spielen und damit natürlich dann am Ende irgendwie auch legitimer MVP. Du hast auch angesprochen, James Harden macht nicht viel anders als letzte Saison, möchte man meinen, und irgendwie hat man den Eindruck, er hat trotzdem nochmal eine Schippe draufgelegt. Du hast es angesprochen, Chris Paul steht jetzt an seiner Seite. Das Team in sich wirkt irgendwie ein bisschen homogener. Man hat nicht mehr den Eindruck, dass James Harden jeden Abend Hero Ball spielen muss, um dieses Team irgendwo hinzutragen, was ja letztes Jahr dann darin mündete, dass sie in den Playoffs völlig kollabiert sind, weil James Harden völlig kollabiert ist. Dieses Jahr hat man den Eindruck, auch durch eine kurze Verletzungspause bedingt, dass sie wirklich ein konstant hohes Niveau ist, auf dem sie spielen, auch ein defensiv hohes Niveau ist, auf dem sie spielen, offensiv sowieso überragend, und dass James Harden, wie gesagt, einfach nochmal eine Schippe draufgepackt hat.
Ja, ich denke, bei der MVP-Diskussion ist es immer auch sehr wichtig, dass man in einem Team spielt, was mit um die Finals spielt. Ein kleines Beispiel würde ich mal ganz gerne geben. Giannis Antetokounmpo war am Anfang der Saison auch noch so ein leicht gehandelter MVP-Kandidat. Aber mittlerweile sind die Leistungen von den Milwaukee Bucks deutlich nach unten gegangen. Von Giannis Antetokounmpo minimal weniger, weil es für ihn auch einfach extrem schwierig war, diese Leistung zu halten. Aber jetzt haben wir halt James Harden, der in einem Team spielt, was wesentlich bessere Titelchancen als letztes Jahr hat. Und das hat dann auch mit den Gründen zu tun, die du genannt hast, dass sie verbesserte Defense spielen. Und dass James Harden sich seine Spielzeit besser einteilen kann. Nicht nur für die Postseason, sondern er kann auch in der Regular Season, kann er sich seine Spielzeit so einteilen, dass er, wenn er auf dem Parkett steht, dann auch vollkommen fit und zu 100% dabei ist.
Ja, du hast es angesprochen, Titelambitionen, Titelchancen sind immer ein großes Stichwort, auch bei der MVP-Wahl. Insofern letztes Jahr halt wirklich für Russell Westbrook unfassbar wichtig, dieses Triple-Double zu haben, denn die Oklahoma City Thunder wurden ja nur Sechster und hatten, wenn man ganz ehrlich ist, nicht wirklich die Chance auf den Titel. Diese Saison, wenn man sich den MVP-Award-Tracker bei Basketball Reference mal anguckt, dann sagt das eben, dass James Harden eine Wahrscheinlichkeit hat, MVP zu werden, die 68% beträgt. Der zweite dieser Statistik ist Chris Paul, also aus demselben Team mit 7,3%. Und dann kommt Stephen Curry mit 6,8%, Kevin Durant, LeBron James, Anthony Davis. Anthony Davis, der ja zuletzt jetzt Zahlen aufgelegt hat, die so ein bisschen an Russell Westbrook letzte Saison erinnert haben. Dann eben Westbrook selbst, Damian Lillard, der von dir angesprochene Antetokounmpo, Karl Anthony Towns. Für mich sehr überraschend, dass in dieser Aufzählung zum Beispiel DeMar DeRozan überhaupt nicht vorkommt, was ich nicht, ehrlich gesagt, überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil DeMar DeRozan für mich völlig zu Unrecht komplett unter dem Radar fliegt. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass es James Harden werden wird und dass James Harden es auch zurecht werden wird. Aber wenn man über die Spieler dahinter spricht, wer ist denn vielleicht der zweit-, der dritt-, der viertbeste Spieler dieser Saison? Dann ist da eben derjenige, der die Toronto Raptors auf Platz 1 der Eastern Conference und auf Platz 3 in der gesamten Liga geführt hat, auf jeden Fall jemand, den du da bringen musst.
Ja, ich denke, diese ganzen persönlichen Auszeichnungen, auch Rookie of the Year, Most Improved Player of the Year, die es ja so in dieser Art und Weise in Europa gar nicht gibt, haben viel damit zu tun, was die Journalisten vor der Saison von den Spielern erwarten. Und ich denke, dass man bei James Harden vielleicht nicht so damit gerechnet hat, dass er dieses hohe Level von der Vorsaison halten kann. Aber letztendlich wirkt es für einen NBA-Beobachter, der sich mit DeMar DeRozan nicht so sehr auseinandersetzt, so, dass DeMar DeRozan seinen ähnlichen Basketball spielt wie die Jahre davor, weil ich meine, dass seine Statistiken jetzt nicht sehr nach oben gegangen sind. Und von daher ist es dann vielleicht auch bei DeMar DeRozan so ein bisschen der Fall, dass er wenig tut, was sich deutlich von dem Aktionen der letzten Jahre unterscheidet. Aber dennoch gebe ich dir recht, dass DeMar DeRozan sich verbessert hat. Er hat innerhalb kürzester Zeit seinen Dreier verbessern können. Und was auch dazu kommt, ich denke, dass er großen Anteil daran hat, das ist jetzt zwar nochmal ein anderes Thema, was vielleicht in der nächsten Ausgabe besprechen, aber er hat großen Anteil daran, dass die Toronto Raptors wesentlich bessere Chancen haben, einen tiefen Postseason-Run zu machen als in den letzten Jahren.
Ja, DeMar DeRozan vielleicht Opfer seiner eigenen Statistik. Du hast es angesprochen, seine Punktausbeute beispielsweise ist deutlich nach unten gegangen. Ist, glaube ich, 3,6, 3,5 Punkte im Schnitt ungefähr nach unten gegangen, was sich natürlich erstmal schlecht liest, was aber auch damit zusammenhängt, dass die Toronto Raptors deutlich tiefer besetzt sind. Seine Dreierquote ist nach unten gefallen, was aber auch daran liegt, dass die Toronto Raptors ihr Spiel geändert haben, dass DeMar DeRozan, wir haben vor ein paar Wochen, glaube ich, auch schon mal darüber gesprochen, auf einmal deutlich mehr Dreier nimmt tatsächlich, mehr als doppelt so viele. Mhm. Und dass er quasi wirklich auch persönlich sinnbildlich für die Änderung des Spiels der Toronto Raptors steht, was aber letzten Endes vielleicht zu Last seiner persönlichen Statistiken geht. Und dann, ja, Fluch und Segen zugleich des US-Sports, ne?
Ja, ich denke, dass für DeMar DeRozan, ohne ihn jetzt natürlich persönlich zu kennen, er sich viel mehr über den Finals-Einzug freuen würde als über die MVP-Auszeichnung, weil letztendlich ist es dann alles Teamsport und letztendlich freust du dich viel mehr, wenn du in deinem Team Erfolg hast, als wenn du persönlichen Erfolg hast.
Bei Russell Westbrook war ich mir letzte Saison nicht so sicher.
Ja. Ja, ich würde noch ganz gerne einen anderen Punkt mit reinbringen, der geht dann nämlich auch in die ähnliche Richtung, was wir jetzt schon bei DeMar DeRozan gesagt haben, nämlich bei Stephen Curry haben wir den ähnlichen Fall, dass er für seine Verhältnisse eine super Saison spielt, aber dass es möglicherweise halt wie bei DeMar DeRozan so ist, dass man es schon gewöhnt ist, weil wenn man sich die Saison von Curry, in der er MVP geworden ist, anschaut und die laufende Saison, so ist es so, dass er sich zwar in der Per-Game-Statistik, also der Punkte, die er pro Spiel macht, sich minimal verschlechtert hat, aber er sich in der Statistik Assists pro Spiel und in der True Shooting Percentage, also ein Prozentwert, der sich aus genommenen Würfen, Freiwürfen und Dreipunktwürfen errechnet, sich in dieser Statistik verbessert hat. Deswegen hätte meiner Meinung nach Stephen Curry auch ein Stück weit sich die gute Position in der Wahl des MVPs verdient, aber möglicherweise bekommt er sie halt nicht, weil man in der USA schon diese Spielart von ihm gewöhnt ist.
Ja, Stephen Curry, vielleicht dieses Jahr so sehr Taktgeber der Golden State Warriors wie niemals zuvor. Tatsächlich einfach wirklich als klassischer Point Guard derjenige, der das Spiel im Prinzip bestimmt, der den Spielrhythmus bestimmt und dadurch dann eben nicht mehr jede Nacht mit 10 Dreiern auffällt, sondern vielleicht eben nur noch jede fünfte. Aber ja, stimme ich dir erstmal zu. Lass uns mal davon weggehen, Lars. MVP-Race, wir sind uns ja eigentlich einig, wird längst entschieden sein, wird an James Harden gehen und das auch völlig zu Recht, ohne da jetzt irgendwie die Leistung der anderen schmälern zu wollen. Wir wollen mal noch an ein ganz anderes Ende der Tabelle schauen, nämlich dahin, wo richtig, richtig getankt wird. Offiziell hat es die Liga ja verboten. Dummerweise ist der Modus für die Lottery-Picks halt so, dass das Team mit der schlechtesten Saisonbilanz schlicht und ergreifend die besten Chancen hat, diesen zu bekommen, wenngleich das in den letzten Jahren sehr, sehr selten geschehen ist. Jetzt ist es so, dass die Memphis Grizzlies dem ganzen Ding wirklich die Krone aufsetzen, zuletzt 18 Spiele in Folge verloren haben und das teilweise krachend. Das aber eben auch Gegenbeispiele da sind von Teams, die sich im Rebuild befinden, die das dann ja entweder zumindest ein bisschen geschickter machen oder wo dann auch teilweise Owner und Starspieler aneinander geraten. Die Dallas Mavericks beispielsweise, Dirk Nowitzki und Mark Cuban, haben grundverschiedene Auffassungen davon, wie das denn laufen sollte. Mark Cuban zu einer riesen Geldstrafe jetzt verurteilt worden, weil er ehrlich zugegeben hat, dass sie tanken wollen. Dirk Nowitzki war davon überhaupt nicht begeistert und zuletzt haben die Dallas Mavericks dann tatsächlich auch mal wieder Spiele gewonnen. Wie stehst du persönlich zu diesem ganzen Konstrukt, ja, schlecht sein heißt hinten raus gut ziehen?
Ja, es ist sehr, sehr schwierig, würde ich sagen. Also ich möchte nicht den Grundbaustein, nämlich dass das schlechteste Team der Vorsaison den höchsten Pick bekommt, das möchte ich nicht verändern, weil es im Grunde ja sozusagen auch ein bisschen die Identität des der NBA oder des US-Sports ist. Aber ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo wir auf jeden Fall festhalten müssen, dass es aktuell eine einzige Katastrophe ist. Wir haben die Situation, dass ganze 9 Teams in ihrem Tank-Modus sind. Das bedeutet, dass das rund ein Drittel der Liga ist. Das kann sehr negative Konsequenzen haben. Zum einen kann es sein, dass sehr viele Statistiken an Bedeutung verlieren, weil es schlichtweg so ist, dass du als Team im Osten nur einmal, oder nee, Entschuldigung, nur zweimal in der Saison gegen ein Team im Westen spielst. Das kann bedeuten, dass du als Ost-Team wesentlich seltener gegen ein Team spielst, was im Tank-Modus ist, als ein Team, was im Westen ist und dann viermal gegen ein Team aus dem Westen auch spielt. Deswegen kann es gut möglich sein, dass wenn man die Statistiken von Ost und West, dass es da einfach so große Veränderungen gibt, dass sich das gar nicht mehr festhalten lässt. Und zum anderen, das hatten wir schon im letzten Jahr, ist es auch so, dass, wie soll ich sagen, dass es sehr große Auswirkungen haben kann, ob du auf ein Team triffst in der Schlussphase der Saison, das im Tank-Modus ist oder nicht. Im letzten Jahr, meine ich, hätten die Brooklyn Nets noch sehr spät gegen die Chicago Bulls gespielt und die Brooklyn Nets hätten dieses Spiel von vornherein weggeworfen mit der Konsequenz, dass die Chicago Bulls in die Playoffs eingezogen sind, die Miami Heat, die ein minimal schweres Programm hatten, nicht in die Playoffs eingezogen sind. Von daher verliert die NBA aktuell leicht ein bisschen ihren Wettkampfmodus und das ist auf jeden Fall nicht gut so.
Ja, diese 9 Teams, die du angesprochen hast, sind die New York Knicks, die Chicago Bulls, die Dallas Mavericks, Brooklyn Nets, Sacramento Kings, Orlando Magic, Atlanta Hawks, Phoenix Suns und Memphis Grizzlies. Krux der ganzen Geschichte, ich hatte es ja schon angesprochen, du musst nicht mal das schlechteste Team sein, um den besten Pick zu bekommen. Das hat man ja sowieso schon so geregelt, dass das nicht unbedingt der Fall ist. Es ist einfach nur die höchste Wahrscheinlichkeit, diesen Pick zu bekommen. Aktuell stehen die Chancen für Memphis sehr gut, ihn zu bekommen. Phoenix ist noch in Reichweite, Atlanta und Orlando mit Abstrichen vielleicht auch noch. Gerade für die Chicago Bulls und die New York Knicks wird es sehr, sehr schwierig, die doch zu viele Spieler jetzt einfach gewonnen haben. Und das, obwohl die Chicago Bulls ja einen Rüffel von der Liga bekommen haben.
Genau, es geht um Lopez, der in den vergangenen Wochen immer häufiger nicht eingesetzt worden ist und dafür jedoch Felicio immer mehr Spielzeit bekommen hat. Jetzt hat sich die NBA eingeschaltet und die Chicago Bulls mussten jetzt Rechenschaft abliefern, warum sie sich denn so entschieden haben. Soweit ich das verfolgt habe, müssen die Chicago Bulls aktuell keine Konsequenzen rechnen. Aber für die Fans der Chicago Bulls ist es auf jeden Fall nicht sehr schön, weil Brook Lopez auf jeden Fall zu den Spielern gehört, die einen großen Vertrag in Chicago geschrieben haben und die auch eine bedeutende Rolle in den nächsten Jahren spielen sollen. Aber wenn sie diese in der laufenden Saison schon nicht ausfüllen kann, dann wird es auch schwierig für die Fans, da wirklich daran zu glauben, dass es mit Brook Lopez besser werden kann.
Ja, es ist übrigens Robin Lopez. Brook Lopez spielt ja bei den LA Lakers.
Vollkommen nicht, ja.
Ja. Sie sind miteinander verwandt, aber sie sind dann doch nicht dieselbe Person. die Chicago Bulls, mussten jetzt erstmal noch keine Strafen befürchten. Das ist ja so ein bisschen die Problematik, die Liga auch seit ein paar Jahren begleitet, dass auch gerade die guten Teams in Spielen gegen die schlechten Teams immer mal wieder ihre Stars schonen. Und da möchte man natürlich entgegensteuern, denn man möchte den Fans natürlich jede Nacht den besten Basketball und die größten Stars präsentieren. Die Chicago Bulls haben das jetzt zuletzt, ich möchte es vielleicht mal diplomatisch nennen, gelöst. Sie haben Robin Lopez einfach immer 12 Minuten, also quasi ein Viertel lang spielen lassen und haben ihn dann wieder auf die Bank gesetzt. Das ist jetzt auch nicht unbedingt die richtig geile Art, um dieses Problem zu lösen. Aber das verdeutlicht eben auch, dass die Liga da ein Problem hat und dass sie das irgendwie lösen muss. Und das ist vielleicht auch eins, das sich nur lösen lässt, wenn man insgesamt die ganze Geschichte aufweicht. Es wird ja auch darüber gesprochen, ob man die Conferences in dem Sinne auflösen sollte, ob man das ganze Konstrukt der Liga vielleicht verändern sollte, dadurch, dass eh jedes Team ein eigenes Flugzeug besitzt. Und dann könnte man vielleicht hinten raus auch einfach sagen, okay, die schlechtesten 8 Teams, die kommen alle in den Topf und die kriegen alle dieselbe Wahrscheinlichkeit und dann wird gelost. Und dann sind die Teams untereinander vielleicht zumindest noch daran interessiert, die Spiele gegeneinander ernsthaft zu bestreiten.
Ja, ich denke, so wie ich das jetzt von dir verstehe, ist, dass man viel tiefer ansetzen sollte. Es gibt ja letztendlich Gründe auch dafür, wie so aktuell 9 Teams sich fürs Tanken entscheiden. Das hat damit zu tun, dass sie auf die nächsten 2-3 Jahre gerechnet ihre sportlichen Chancen so minimal sehen, dass das für sie das Tanking der einzige Ausweg nur noch ist. Und ich denke, da sollte man wirklich ansetzen. Die leichte Lottery-Reform ist vielleicht ein Schritt in die Richtung, reicht aber, denke ich, auf jeden Fall noch nicht, um dieses Phänomen halt wieder ganz in den Griff zu bekommen. Und von daher müsste die NBA da auf jeden Fall grundlegende Entscheidungen treffen, um halt dafür zu sorgen, dass es gar nicht so viele Teams gibt, die in diese Situation rutschen.
Ja, manche Teams haben sich natürlich auch glorreich selber da hinein manövriert, manche auch weniger. Man hat es nicht immer im Griff, aber auf jeden Fall ist es gut zu wissen, dass es Typen wie Dirk Nowitzki gibt, die keinen Bock darauf haben, jedes Spiel zu verlieren. Auch wenn die Franchise-Owner, in dem Fall Mark Cuban, das gerne hätten. Lars, wir haben es schon wieder geschafft, 1,5 Stunde über die NBA gesprochen. Die Boston Celtics haben nach wie vor Verletzungssorgen. Die halbe Liga tankt, nicht ganz, ein Drittel der Liga tankt. Und wir wissen, James Harden wird am Ende auf dem Thron sitzen. Ich bedanke mich bei dir und nächste Woche, da sind wir wieder da, sprechen über die NBA, über die stärkste Basketballliga der Welt, hier auf meinsportradio.de. Und auf meinsportradio.de, da gibt's am Wochenende auch Live-Sport. Der hat relativ wenig mit Basketball zu tun. Schachboxen am Freitag, Rugby am Sonntag. Schaltet trotzdem ein, unter anderem über die App.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Das DHB-Handball-Länderspiel in Leipzig auf meinsportradio.de. Live. Die deutsche Handballnationalmannschaft gegen Serbien. Am 4. April ab 19 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.